Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt wie immer Michael. Und Michael, ich weiß, dass du ein großer Freund von Aktien und von Investitionen im finanziellen, großen finanziellen Bereichen bist. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, bevor wir aber über unseren heutigen Gast sprechen. Michael, verrätst du uns, was deine erste Aktie war?
Ja, also ich bin eher Kleinanleger, um das mal klarzustellen. Aber meine erste Aktie war tatsächlich im Jahr 2000, da wurde ich gerade 18, war Pine Technologies aus Hongkong. Und damals gab es ja den neuen Markt. Also der war gerade, wie ich 18 geworden bin, so in seiner Hochphase. Mhm. Also war gerade die Jahrtausendwende, Januar 2000. Und meine Eltern haben mir damals so Anteile an der Volksbank geschenkt. Das war praktisch so mein Geschenk zum 18. Geburtstag, da haben die gespart für mich und das habe ich dann natürlich direkt aufgelöst und einiges in diese Aktie investiert, die heute bei einem Bruchteil eines Cents steht.
Das heißt, der Schuss ist ein bisschen in den Ofen gegangen. Hast du die Anteile noch oder hast du sie irgendwann verkauft?
Ja, ich habe die noch. Also tatsächlich, ich war mal so 2013 in Hongkong, dann habe ich mir mal angeschaut, wo die sitzen. Also es ist in der Electric Road, das ist irgendwie so ein Hotspot für Technologieunternehmen, Elektroniksektor. Also da gab es dann auch ein Klingelschild und so. Cool. Und die sind dann auch nochmal gekommen, so bei dem ersten Bitcoin-Hype. Dort wurden Bitcoins mit Grafikkarten gemeint. Und die haben halt Grafikkarten irgendwie so im Portfolio gehabt. Und dann ging es nochmal nach oben. Da hätte ich allerdings verkaufen sollen, aber ich habe sie immer noch und behalte die so als mahnendes Beispiel in meinem Depot.
Als mahnendes Beispiel. Ja, ich hoffe mal und gehe davon aus, dass deine weiteren Ausflüge in die Aktienwelt etwas erfolgreicher waren. Und das ist natürlich auch ein Thema, das nicht nur jetzt Kleinanleger, so wie du dich bezeichnest, interessiert, die Spaß daran haben, mal hier und da zu investieren, sondern das große Thema Aktien ist natürlich auch wichtig für die breite Bevölkerung, zum Beispiel wenn es darum geht, sich die Altersvorsorge etwas aufzubessern. Und Michael, jetzt wollen wir auch über unseren Gast heute sprechen. Mit wem hast du denn gesprochen für unsere heutige Folge und worüber genau habt ihr euch unterhalten?
Ja, mit Daniel Ecker, der ist Finanzredakteur oder Wirtschaftsredakteur bei der Welt. Er kommt aus Sotzweiler, das wusste ich vorher gar nicht, also praktisch ein Nachbardorf von mir. Ist dann irgendwann nach Berlin gezogen und hat dort auch einen Podcast für die Welt, alles auf Aktien. Ja, und wirklich so ein Finanzexperte.
Genau, und mit ihm hast du auch über Aktien gesprochen, genau. Auch über die Altersvorsorge. Was ist denn sein Take? Also lohnt es sich tatsächlich, Aktien als zu Brot quasi zur Altersvorsorge zu nutzen?
Auf jeden Fall. Also er sagt halt, es ist absolut sinnvoll, breit diversifiziert so eine Art Sparplan zu machen, zum Beispiel auf ein ETF. Mhm. Also jetzt eher weniger Einzelaktien, sondern so ein ETF-Sparplan, dort auch monatlich was reinzugeben. Also das geht ja heute mit den Neo-Brokern und mit den ganzen Online-Geschichten super einfach. Also man kann ja mit ein paar Euro anfangen und das Ganze dann aufbauen. Und er sagt halt, durch diese langfristige Entwicklung an den Börsen, also gibt immer mal wieder einen Crash, schafft man es doch über die Zeit, ein ansehnliches Depot aufzubauen.
Und was Daniel Ecker sonst noch verrät und sagt zum Thema Aktien, das hört ihr jetzt im Interview. Michael im Gespräch mit Daniel Eckert über Aktien und unsere Altersvorsorge.
Ja, Dominik hat es ja gerade schon gesagt. Daniel ist zu Gast bei uns im Podcast. Lieber Daniel, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern noch mal ganz kurz vor.
Ja, ich bin Daniel Eckert, Mitte 50, Wirtschaftsjournalist bei der Welt, mittlerweile schon seit mehr als 20 Jahren, habe auch einen Podcast, Alles auf Aktien, heißt der, zusammen mit Kollegen berichten wir da die wichtigsten Wirtschafts- und Finanznachrichten des Tages und stellen auch Anlageideen vor. Ja, ich stamme aus dem Saarland und bin schon sehr früh zum Thema Aktie gekommen, habe also eine Menge Erfahrung sammeln können und freue mich immer, wenn ich was von der Erfahrung weitergeben kann.
Und kannst du uns verraten, was deine erste Aktie war?
Ja, das vergisst man ja nie. Die erste Aktie vergisst man nie. Das war tatsächlich auch irgendwie typisch für einen Saarländer ein Stahlpapier. Und zwar die Aktie der Stahlfirma Hösch. Die habe ich 1987 gekauft, so im Spätsommer. Das war, wenn man sich erinnert an das Jahr 87, kurz vor dem Crash. Ja, und da habe ich gleich nach ein paar Wochen schon mal die Erfahrung gemacht, dass Aktien nicht immer nach oben gehen. Selbst wenn alles gut aussieht und die Aussichten des Unternehmens und die Konjunktur eigentlich auf grün stehen, dann kann sowas Unverhofftes kommen, wie damals der große Crash, so hieß es damals. Da ging es gleich an einem Tag um 20% nach unten. Wie gesagt, wenige Wochen, nachdem ich eingestiegen war. Ich bin aber dran geblieben, habe die Aktie behalten und nach einem Jahr hatte sich dann ja der Markt erholt. Insgesamt meine Hirsch-Aktie, die habe ich dann Anfang der 90er Jahre verkauft, also einige Jahre später. Und so war es nach einigem Hin und Her dann ein erfolgreiches Investment.
Erzähl uns mal ganz kurz. Damals gab es ja noch keine Smartphones und Internet war, glaube ich, auch noch nicht so weit verbreitet. Zumindest ein Sotzweiler oder ein Tolei. Wie hast du denn diese erste Aktie gekauft?
Ja, das war damals wirklich ein Prozess. Ich muss dazu sagen, ich war damals noch nicht 18, konnte die also noch gar nicht selber kaufen. Aber mein Vater war so freundlich, der ist, weil er meine Leidenschaft dafür die Finanzen respektiert hat und unterstützen wollte, der ist damals mit mir zur Kreissparkasse in St. Wendel gefahren und hat dann gesagt, hier, mein Sohn möchte ein Wertpapierdepot eröffnen und ich unterschreibe das hier als Erziehungsberechtigter. Und so konnte ich halt schon mit 17 dieses Depot haben und praktisch mit der Billigung meines Vaters die ersten Aktien kaufen. Aber der Prozess damals, wenn man an der Börse investieren wollte, der war ungleich komplizierter als heute. Denn damals brauchte man das Depot, das musste man persönlich eröffnen. Also man konnte das nicht ohne weiteres über Smartphone eröffnen. Darüber hinaus musste man aber auch immer einen Auftrag für den Kauf oder für den Verkauf von Wertpapieren aufgeben. Und das war wirklich so etwas, das musste man auf Papier da einreichen. Man musste das unterschreiben. Dann ist das erstmal in die Verwaltung gekommen, in die Abarbeitung. Und am nächsten Tag ist dann dieser Kaufauftrag, den man schriftlich eingereicht hat, erst ausgeführt worden. Die Kurse, die liefen auch nicht einfach damals im Laufband, im Fernsehen, da musste man eine gewisse Hotline anrufen, bei der Deutschen Post hieß das ja noch, Deutsche Bundespost, und dann konnte man so praktisch wie auf Telefonbandansage sich einzelne Kurse anhören in alphabetischer Reihenfolge. Also es war alles ungleich komplizierter als heute und nicht zu vergessen, noch eins, es war damals auch viel teurer. Also wenn du damals eine einfache Order, einen Kaufauftrag aufgegeben hast, dann hast du damit rechnen müssen, dass du so als kleiner Sparer, als Kleinanleger 3, 4, 5% von dem Auftrag allein an Gebühren hast berappen müssen.
Ja, also eine ganz andere Zeit. Und du hast ja gesagt, es gab dann den Crash 87. Und du bist trotzdem dabei geblieben. Du bist ja heute immer noch Aktionär, also du besitzt Aktien. Das hast du uns ja auch in einem Vortrag in der Union-Stiftung verraten. Was ist denn so ja ein wichtiges Learning, wenn ich in den Aktienmarkt investiere? Also brauchst du da eher einen langen Atem oder ist das eher was Kurzfristiges?
Also man kann sagen, es geht fast nie geradlinig. Das hat doch André Costolani, ist ein ganz berühmter Investor, der sich selber als Spekulant bezeichnet hat. Aber letztlich hat er uns gelehrt, das ist wie ja mit so einem Weg, es geht einmal in die Richtung und dann geht es wieder in die Richtung und der Weg verläuft auch nie so, wie man den eigentlich erwartet hat. Selbst wenn man ans Ziel kommt, muss man immer damit rechnen, dass man so Umwege einschlagen muss, um dann zum Ziel zu kommen. Und das Ziel ist ja halt eine sehr viel höhere Rendite, als du mit dem Sparbuch oder mit dem Tagesgeld erreichen kannst. Also es ist wirklich so, Aktien, die haben das Versprechen, die tragen in sich das Versprechen, die Verheißung könnte man sagen, dass du langfristig damit 8, 9% Rendite pro Jahr machst. Und das klingt natürlich alles ganz toll, weil das ja 8-mal so hohe Renditen sind, als du zum Beispiel heute auf dein Tagesgeld bekommst. Aber das ist natürlich so der historische Schnitt. Und das bedeutet, das ist über einen Zeitraum von vielleicht 10 oder 15 oder 20 Jahren oder sogar noch längere Zeiträume. Wenn du wirklich kurzfristig nur Geld übrig hast, von dem du schon weißt, dass du es in ein paar Jahren brauchst, zum Beispiel um einen Kredit zurückzuzahlen, dann ist Aktien nicht das Richtige. Denn wenn du wirklich diese kurze Perspektive hast, in 2 oder 3 Jahren, dann brauche ich Geld, dann wäre eher das Tagesgeld, Sparbuch oder vielleicht Festgeld würde man heute eher machen, die Option. Aber Aktien sind wirklich was für die lange Etappe.
Ja, und warum bist du bei Aktien geblieben? Was fasziniert dich so an dieser Anlageklasse?
Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, es war damals in einem Magazin, im Globus in St. Wendel, dann ist mir klar geworden, Moment, du kannst wirklich durch diese Geduld, durch diese langfristige Perspektive, kannst du diese enormen Renditen erzielen. Jetzt muss man sich mal einfach klar machen, wenn du es wirklich schaffst, 8% zu bekommen, langfristig, dann kannst du ja innerhalb relativ kurzer Zeit dein Kapital verdoppeln. Und dann, wenn du noch weiter dran bist, vervierfachen. Und diese wirklich Renditekraft von Aktien, die hast du mit keiner anderen Anlageklasse, zumindest keiner, über die du so liquide verfügen kannst. Also Immobilien ist nochmal ein eigenes Thema. Und du hast in den vergangenen 25 Jahren auch einen sehr guten Goldmarkt gehabt. Das hat sich auch sehr gut entwickelt, das Edelmetall. Aber diese vermögenssteigernde Wirkung von Aktien, also dieser wahre Zinseszins, das hast du wirklich in der Form nur mit Börsenpapieren. Und das hat mich einfach so fasziniert, dass ich es damals in jungen Jahren ausprobieren wollte. Und seither, seit 1987, habe ich dann noch immer Aktien gehabt. Mit einer ganz kurzen Unterbrechung nach dem neuen Markt. Da war ich einmal für kurze Zeit ganz raus, weil es einfach zu verrückt gewesen war.
Okay, also schon eine lange Erfahrung als Anleger. Und jetzt gibt es ja Leute, die sagen, das ist alles Zockerei oder ich traue diesem Kapitalmarkt nicht. Also was kann man denen denn sagen?
Also man kann sich ja das auch mal ganz anders vorstellen. Also häufig hört man ja, das hört man auch jetzt immer wieder, Börse ist ja ein Casino. Das ist ja wirklich, wie du gesagt hast, Zockerei, letztlich Spekulation. Und vor allen Dingen hört man immer da so raus, dass es eigentlich so, was dahinter steht, dass das alles ein Nullsummenspiel ist. Also dass du wirklich gewinnst nur dann, wenn jemand anderes verliert. Und das ist einfach falsch. Also das kann man auch wirklich sehr schön zeigen, wenn man die Wirtschaftsgeschichte schaut. Börse, das ist ja praktisch ein Markt, wo du Eigentumsrechte, Anteile an Unternehmen handelst. Und wenn du eine wachsende Welt hast, eine wachsende Weltwirtschaft, dann können halt auch diese ganzen Anteilsrechte von Unternehmen, Aktien, die können dann auch mehr werden. Ne? Und letztlich in dieser wachsenden Volkswirtschaft, da schlägt sich ja vor allen Dingen eins nieder, nicht nur, dass wir mehr Menschen sind, sondern dass die Wirtschaft ja auch durch Arbeitsteilung und technischen Fortschritt immer produktiver wird. Also wir haben heute viel leistungsfähigere Maschinen als vor 100 Jahren oder 200 Jahren. Und diese Produktivitätsgewinne, die fließen praktisch ja in den realen Wohlstand der Welt ein. Da geht es nicht darum, dass etwas inflationiert wird, dass es einfach nur Mehrwert wird, weil Geld gedruckt wird, sondern diese vielen Maschinen in verschiedenen Unternehmen, Erfindungen, Patente, die machen die erlauben uns, mehr Dinge zu erzeugen, mehr Dienstleistungen zu konsumieren, mehr Nahrungsmittel und all das, mehr Wohlstand. Und das letztlich fließt über dieses Vehikel Eigentumsrechte Aktien dann in den Aktienmarkt, in die Börse ein.
Also wirklich sehr, sehr spannend. Aus meiner Sicht auch sehr demokratisch. Also ich kann mich ja dann als Kleinanleger in Anführungszeichen an internationalen Konzernen beteiligen und dort auch mitbestimmen. Also kann rein theoretisch auf die Hauptversammlung fahren, mit das Unternehmen beeinflussen. Also es ist ja schon eigentlich ein sehr demokratisches Instrument.
So ist es. Und vor allen Dingen, das ist ja der große Unterschied zum 19. Jahrhundert, als so das Konzept Klassenkampf geprägt wurde. Man hat es jetzt gerade auch wieder dieses Jahr gehört, weil das so ein gewisses Revival erfährt, das Konzept Klassenkampf. Damals hast du wirklich die Vorstellung gehabt, es gibt auf der einen Seite die Fabrikanten, die Kapitalisten, die ziehen halt den Nutzen aus diesen ganzen Maschinen, aus dem Kapital. Und auf der anderen Seite gibt es die Arbeiter, die bekommen ihren Lohn, werden bezahlt. Und praktisch alles, was dann übrig bleibt an Gewinn, das geht in die Taschen der Kapitalisten. Aber es gab gewissermaßen einen Graben. So war zumindest die Vorstellung. Du bist entweder Kapitalist oder Arbeiter. Und das ist ja heute vollkommen anders. Im 21. Jahrhundert hast du eben über diese Möglichkeit der Aktie, das ist ja eine Art Technologie, ne? Eine Technologie, um Eigentum zu erwerben. Du hast die Möglichkeit, schon mit kleinsten Beträgen Aktien zu erwerben und damit Eigentümer zu werden. Eigentümer eines Unternehmens wie zum Beispiel Apple oder Nvidia, diesem Chip-Produzenten, den man jetzt für die ganzen KI, künstliche Intelligenz, Rechenzentren braucht. Und man sollte vielleicht noch sagen, Aktien, das ist natürlich immer mit Risiko verbunden. Also Eigentum, du bist Eigentümer, aber du gehst mit dem Eigentum auch Risiko ein. Der Lohn ist dann später die Dividende, dein Recht am Gewinn, Anteil am Gewinn zu haben. Das geht Hand in Hand, aber du kannst es heute durch Erfindungen wie Fonds oder Indexfonds, kannst du das Risiko auch verteilen. Dann kaufst du halt nicht Anteile von einem oder zwei oder drei Unternehmen, wie ich damals mit meiner ersten Aktie, sondern kaufst in einem Fonds einem Indexfonds zum Beispiel 1.400 Unternehmen, natürlich winzige Anteile, nur kleinste Anteile, aber du hast praktisch über die verschiedenen Länder, über die Branchen, hast du einen gestreuten Anteil von Unternehmen. Und wie gesagt, solange die Wirtschaft wächst, können auch viele Unternehmen wachsen und sie können Gewinne erwirtschaften. Und du kriegst dann von diesen steigenden Gewinnen einen kleinen Anteil. Das ist praktisch dein Lohn, wenn man so will, als Kapitalist.
Ja, also wirklich sehr, sehr spannend. Und das Thema Gewinnausschüttung, es gibt ja auch, also Gewinne werden ja über Dividenden dann an die Aktionäre ausgeschüttet, falls es Gewinne gibt. Und es gibt ja auch Aktien oder Aktienunternehmen, Aktiengesellschaften, die Naturaldividenden ausschütten. Also ich glaube, der Berliner Zoo ist so ein Fall. Also da kann man eine Aktie kaufen und kriegt dann immer Eintritt frei. Oder Lind, meine ich.
Ja, auch. Lind und Sprüngli ist das, genau. Ist das Beispiel, wenn du als Aktionär von einer bestimmten Gattung, du brauchst ein bestimmtes Wertpapier von Lind und Sprüngli, dann wirst du zur Hauptversammlung eingeladen. Die Hauptversammlung, das kann man sich so vorstellen wie die generelle Versammlung, zu der alle Aktionäre eingeladen werden, egal ob du eine Aktie hast oder ob du 1.000 oder 1 Million Aktien hast, also die Großen und die Kleinen werden alle eingeladen. Und im Falle von Lind und Sprüngli ist dann die Naturaldividende, dass du ein besonders begehrtes Köfferchen bekommst mit feinster Konfiserie, Schokolade, feinster Schokolade. Und dieses Köfferchen, das wird extra nur für die Aktionäre her bereitgestellt. Also du, es ist auch ein gewisses Statussymbol, wenn du dann dieses Lind- und Sprüngli-Köfferchen von der Hauptversammlung mit nach Hause bringst, weil das, wie gesagt, nur die Aktionäre bekommen. Und der Clou in dem Fall ist, dass eine Lind- und Sprüngli-Aktie dieser Art mehrere 10.000 Euro kostet. Also man muss schon in dem Fall eine relativ teure Eintrittskarte kaufen in diesen exklusiven Club.
Ja, also auf jeden Fall ganz lustige Geschichte, wie ich das gelesen habe. Und wenn man jetzt mal guckt, also der Aktienmarkt bietet große Chancen, hat auch ein paar Risiken, die wir nicht verheimlichen wollen. Und wenn man jetzt mal schaut, Deutschland im internationalen Vergleich, also sind wir eher ein Land der Aktionäre oder sind wir da irgendwie vielleicht ja so im hinteren Drittel oder?
Ja, ist verrückt. Ist verrückt, weil wir ja wirklich in Deutschland erfolgreiche Unternehmen haben. In unserem Leitindex, im DAX, hat mittlerweile 40 Unternehmen. Da sind zum Beispiel SAP drin. Das ist ein Softwareunternehmen, das ja in 70er Jahren gegründet, mittlerweile das größte Softwareunternehmen Europas ist. Und ich habe gehört, sogar das größte Softwareunternehmen außerhalb der USA. Also wirklich ein super erfolgreiches Unternehmen. Und SAP zum Beispiel, da hattest du, wenn du in den 90er Jahren für 1.000 Euro oder 1.000 D-Mark eingestiegen bist, hast du dein Kapital bis heute verhundertfachen können. Also wir haben wirklich sehr positive Beispiele in Deutschland. Wir haben nicht nur unsere Autobauer, wir haben natürlich Unternehmen wie BASF, wir haben Unternehmen wie die Allianz, der größte Versicherungskonzern Europas. Also wir haben viele erfolgreiche Unternehmen und dennoch ist eigentlich die Aktionärskultur, also wirklich der Anteil der Bevölkerung, die an diesen Unternehmen investiert ist, relativ gering. Das heißt jetzt nach der neuesten Statistik, dass ungefähr ein Sechstel der erwachsenen Bevölkerung Aktien hat. Und ja, da stehen wir zum Beispiel hinter der Schweiz. Da hat ein Viertel der Bevölkerung Aktien. Und in den USA ist sogar jeder zweite Aktionär letztlich direkt oder indirekt über Fonds oder Einzelinvestments. Also Deutschland ist da, ich will nicht sagen Entwicklungsland, aber wir sind im Großen und Ganzen da noch ganz schön hinterher.
Ja gut, damit lässt man ja auch viele Chancen liegen, also im Vergleich zu anderen Ländern. Was das Thema Kapitalbildung dann auch angeht.
Da ist mal eine sehr spannende Statistik gemacht worden, in dem Fall von dem Versicherungskonzern Allianz. Die haben mal ausgewertet, wie ist denn das Verhältnis in verschiedenen Ländern, wenn Sparer Geld zurücklegen und wie viel Rendite sie darauf erwirtschaften. Um das zu verstehen, also man kann ja Ersparnisse bilden, einfach indem man nicht konsumiert, indem man also einfach auf etwas verzichtet und die 100 Euro oder die 200 Euro oder 300 Euro zurücklegen und sagen wir mal nach 10 oder 20 Jahren hat man dann so ein gewisses Polster. Man kann also einfach nur sparen im Sinne von Konsumverzicht üben. Und es gibt aber auch die andere Möglichkeit, dass man spart im Sinne von investiert. Also, dass man dieses zurückgelegte Geld nicht nur einfach in der Schublade hat unter der Matratze, sondern dass man es in Aktien investiert. Man könnte es auch in Immobilien investieren, man könnte es auch in Anleihen investieren, aber man trifft eine Entscheidung und investiert das Ersparte. Und in dieser Statistik von Allianz kam dann raus, dass die Deutschen besonders schlecht in diesem Verhältnis sind. Das heißt, sie müssen besonders viel auf die Seite legen, müssen sich das praktisch abknapsen, um am Ende, sagen wir mal, 10.000 Euro zu haben, ein Ruhepolster von 10.000 Euro. Und andere Länder, zum Beispiel die Schweizer, aber auch die Spanier und natürlich die Amerikaner und viele Skandinavier, die legen gar nicht so viel zurück, die haben gar nicht so viel Sparquote, die verzichten auf gar nicht so viel, aber sie legen das Geld einfach intelligenter an, erzielen eine höhere Rendite und kommen praktisch mit weniger Verzicht im Alltag auf letztlich das gleiche Ruhepolster. Und das ist etwas, das sollte man einfach mehr auch in die Finanzbildung geben, in die Schulen und überall, wo über Geld gesprochen wird. Man kann halt intelligent sparen und man kann eher so traditionell so ein bisschen stumpf sparen.
Ja, auf jeden Fall ein großer Hebel. Aber was glaubst du, ist denn der Grund, warum die Deutschen lieber auf Sparbücher, Tagesgeld oder vielleicht auch so Unternehmensanleihen setzen?
Ja, das ist ein letztlich historisches Thema. Also natürlich gibt es in Deutschland so gewisse kulturelle Erfahrungen, die sehr prägend sind. Also bei uns wird ja der Crash von 1929 immer dann mit der folgenden Geschichte Nationalsozialismus, Krieg und so weiter verbunden. Also da ist so eine gewisse mentale Verbindung hergestellt zwischen, zuerst kam der Börsencrash, dann kam die Weltwirtschaftskrise, dann kamen die Nazis und dann kam der Krieg. Ne? Das ist so etwas eingerastet. Auch die USA haben ja nach dem Jahr 1929 die große Depression gehabt. Also da war diese diese bleierne Zeit, die war natürlich auch eine Folge damals dieser Übertreibungen und des folgenden Zusammenbruchs. Aber die haben halt dann auch gleichzeitig damit die Erfolgsgeschichte, dass schon, ja, man kann sagen, ab Ende der 30er Jahre da das gedreht hat. Und schon am Ende der 30er Jahre, in den 40er Jahren, war da Börse wieder ein Wohlstandsgenerator, kann man sagen. Diese Erfahrung hat uns gefehlt. Aber ich muss dazu sagen, wir haben durchaus dann das in der Nachkriegszeit im Wirtschaftswunder nachgeholt. Also gerade auch damals Volkswagen und viele andere Unternehmen, die die Welt erfolgreich waren, die haben im Grunde uns schon gelehrt, dass wir mit unseren Unternehmen und mit der Beteiligung an Unternehmen wohlhabend werden können. Das war schon praktisch in Deutschland angelegt. Allerdings muss man sagen, die Deutschen, die sind relativ konservativ, sie sind sehr sicherheitsorientiert bei der Geldanlage. Wenn du sie fragst, dann werden ja viele sagen, ja, mir ist es vor allen Dingen wichtig, dass das Geld sicher ist. Und das hat auch eine gewisse Logik, weil wir halt sehr große Stücke halten auf unser gesetzliches Rentensystem. Also wir haben dieses Rentensystem, was ja letztlich auf die Bismarck-Zeit zurückgeht. Das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg sehr umfassend aufgebaut. Und so konnte sich in Deutschland jeder darauf verlassen, lange Zeit zumindest, dass die Rente sicher ist. Das ist ja das geflügelte Wort von Norbert Blüm, dem damaligen Arbeitsminister. Und dass wir immer für praktisch unseren Ruhestand dieses Sicherheitspolster der gesetzlichen Rente haben. Viele haben dann gesagt, alles, was ich übrig habe, das Sparen, was wir gerade angesprochen haben, das reicht ja dann, wenn ich das in Zinspapiere anlege, zum Beispiel auf dem Sparbuch. Oder später gab es ja Kommunalobligationen und solche Sachen oder Industrieanleihen. Das sind einfach Papiere, da wusstest du genau, du bekommst Zinsen. Und zwischen praktisch diesen beiden Polen, zwischen der sicheren gesetzlichen Rente, die ist gar nicht mehr so sicher, das wissen wir heute, und halt dieser Neigung, Geld eher konservativ anzulegen in Zinspapieren, war einfach auch nicht sehr viel Platz für die Aktie. Und noch ein Wort dazu, das ist dann ein bisschen aufgebrochen in den 1990er Jahren, da war ja praktisch diese Aufbruchsstimmung, der Euro stand bevor, es gab einen ersten Technologie-Hype, kann man sagen, aber im neuen Markt, was ja damals so die Börse der jungen Unternehmen war, ist auch sehr viel Schindluder getrieben worden. Und sehr viele Unternehmen haben ja behauptet, wir bringen hier eine Revolution, wir bringen ganz neue Techniken rund ums Internet ins Haus. Das waren ja einfach aufgeblähte kleine Buden. Da steckt ja nicht so sehr viel dahinter. Viele haben dann schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrer ersten Aktie, auch mit der T-Aktie, die ist damals vom Staat ja auch gepusht worden. Damit der Staat Einnahmen hat, hat er halt den früheren Staatskonzern Telekom an die Anleger gebracht, auch an Kleinsparer. Und das war natürlich genau man kann sagen, die Deutschen haben sich in der Zeit aus der Deckung gewagt und haben gleich mal eins auf die Stirn bekommen. Und das war dann natürlich für die Anlagekultur in Deutschland war das ein schwerer Rückschlag.
Ja, du hast ja selbst gesagt, du bist nach dem neuen Markt auch selbst irgendwie ausgestiegen oder hast eine Pause gemacht. Wann bist du da nochmal reingegangen?
Also ich bin ausgestiegen, ich war nicht Aktionär zwischen dem Jahr 2000 und 2002. Also ich bin dann auch gleichsam wieder zu früh rein, weil ja 2003 kam ja dann nochmal ein Absturz, wo es nochmal richtig runterging. Aber ich muss sagen, das waren natürlich da schon Übertreibungen. Im neuen Markt hast du ja zum Beispiel diese Zeichnung gehabt, IPOs, das Wort kam damals auf. Also ganz junge Unternehmen, die hatten teilweise nicht mal einen richtigen Businessplan. Die waren 2-3 Jahre alt, haben dann einen Börsengang gemacht. Aber das Problem war nicht, dass die Unternehmen diesen Börsengang gemacht haben, sondern dass es dann ellenlange Schlangen von Interessenten gab. Alle haben sich um diese jungen Aktien gerissen. Alle wollten da zeichnen. Das heißt, sie wollten die Aktien von jungen Unternehmen kaufen, weil sie sich davon versprochen haben, dass sie quasi über Nacht reich werden. Also nicht nur, dass diese Aktien dann sich gut entwickeln, 8% oder so, was ich vorhin gesagt habe, machen, sondern dass die sich verdoppeln und am besten gleich in der ersten Woche, nachdem sie an der Börse sind. Und das konnte ja nicht gut gehen. Und du musstest dich damals auf Wartelisten setzen lassen, damit du überhaupt eine Zuteilung bekommst. Also du hast dann vielleicht als einer von 10 hast du dann überhaupt nur diese Aktien bekommen. Und die sind dann natürlich am ersten Tag des Handels durch die Decke gegangen, weil diese 9 anderen, die keine Zuteilung bekommen haben, die wollten auch neue Marktaktien von diesem und jenem Unternehmen haben. Aber das war so, kann man schon sagen, auch so ein Rausch der Gier, der sich damals breit gemacht hat, basierend auf der Unerfahrenheit vieler Sparer in Deutschland. Und das war auch der Moment, da ist mir teilweise wirklich auch das zuwider gewesen, da bei diesem Spiel am neuen Markt mitzumachen. Und das war die Zeit, als ich dann raus bin aus dem Aktienmarkt.
Jetzt hast du ja eine große Erfahrung, also viele Crashs schon mitgemacht, viele Aufschwünge mitgemacht. Was würdest du denn sagen, ist denn die beste Strategie? Also sollte man irgendwie in Einzelaktien gehen, sich einen Fonds kaufen, ETFs oder vielleicht was ganz anderes?
Wer anfängt, sollte meines Erachtens einen ETF kaufen und sollte vielleicht auch darüber nachdenken, einen Sparplan zu machen. Also ein Sparplan, das ist wie so eine Art maschinelle Ausführung deiner Käufe. Denn viele, die gerade neu anfangen an der Börse, die haben ja ein großes Hemmnis. Sie denken, es ist der Markt schon so stark gestiegen, die Kurse sind schon so hoch, es wirkt ja alles teuer. Und wenn wir einkaufen gehen, dann wollen wir halt nichts kaufen, was teuer ist. Dann warten wir erstmal wieder ab, weil die Erfahrung lehrt uns ja, es wird auch wieder billiger. Und ich habe viele Menschen, jung wie alt, erlebt, die genau das so empfinden. Wenn die Kurse stark gestiegen sind, dann warten sie lieber mal ab, bis es wieder günstiger wird, um dann einzusteigen. Aber statistisch gesehen ist das gar nicht so klug, weil in dieser wachsenden Weltwirtschaft sind ja Kurse fast, also theoretisch gesehen sind sie fast immer am Hoch, weil ja eben mit der Weltwirtschaft, die wächst, auch die Börsen nach oben streben. Und wenn du so ein gutes Jahr hattest wie 2024, als es fast an allen Börsen der Welt hochgegangen ist, dann ergibt sich halt der Eindruck, dass alles super teuer ist und du würdest dann erstmal gar nicht kaufen. Und der Sparplan, der hilft dir, dich selber zu überlisten, weil dieses Nicht-Kaufen-Wollen führt bei vielen, das habe ich auch ganz konkret erlebt, dazu, dass sie lieber abwarten wollen. Und dann warten sie aber ein Jahr oder anderthalb Jahre und der Markt steigt weiter. Es gibt nämlich kein Gesetz, dass nach einem starken Anstieg in einem Jahr das nächste Jahr ein schwaches Jahr wird. Das gibt es einfach nicht. Ich kann auch mehrere gute Börsenjahre mit vielen Pluszeichen nacheinander geben. Also dieser Sparplan, der hilft dir einfach, dieses fast schon diesen Zwang auszuschalten, dass du billig kaufen willst. Und das heißt, du investierst einen feststehenden Betrag, zum Beispiel einmal im Monat 100 Euro, es können auch 50 sein, es können 20 sein, es können 200 sein. Und wenn dann die Kurse hoch sind, kaufst du für diesen Betrag weniger Anteile, Und wenn die Kurse dann sich doch wieder verbilligen, kaufst du mit dem gleichen Betrag ja mehr Anteile. Also hast du praktisch so einen Ausgleich, der in dieser Maschine Sparplan mit drin ist und der erleichtert dir sehr halt langfristig Vermögen aufzubauen. Und jetzt noch ein Satz dazu. Wenn du wirklich langfristig als Investor denkst, dann spielt dieses Timing, oh, kaufe ich jetzt bei dem hohen Niveau oder warte ich doch bis März, weil im März geht es immer runter. Man kennt ja so, das sind ja so ein bisschen wie Aberglaube-Vorstellungen. Und der Sparplan, der gleicht halt wirklich diese Jagd nach dem günstigen Einstiegsmoment, der im Nachhinein der kostet dich meistens etwas, weil du verpasst dann die Chancen, du wartest ab, das Geld liegt rum, du bist noch nicht drin. Der Sparplan, der erleichtert dir im Grunde das Investieren und für das Langfristige, für den Vermögensaufbau, der auf, sagen wir mal, 7 oder 10 oder 15 Jahre oder 20 Jahre ausgerichtet ist, spielt es dann sowieso keine Rolle. Du solltest dann lieber in kleinen Schritten sukzessive kaufen.
Ja, du hast ja angesprochen, also es gibt ja immer wieder Stimmen, die sagen, okay, die Börsen sind zu hoch bewertet, da gibt es bald eine Korrektur. Wie ist denn das einzuordnen? Ist das wirklich so oder ist das, wenn man sich die Daten, also die Gewinne der Unternehmen anschaut, vielleicht ganz anders?
Ja, wir haben jetzt schon sehr viel über Crest gesprochen und die gehören auch zum Börsianer-Dasein dazu. Also es ist tatsächlich so, anders als das Sparbuch, anders als das Festgeld werden Aktien immer schwanken. Und schwanken heißt halt auch mal nach unten. Es wird nie sein, dass Aktien wie praktisch mit dem Lineal gezogen nach oben gehen. Du wirst immer auch diese Rückschläge haben, häufig interessanterweise, wenn du nicht damit rechnest. Also beispielsweise 2020, es sah eigentlich ganz gut aus. Die Aktien waren gar nicht mal so teuer 2020, aber zu Anfang des Jahres kommt etwas vollkommen Unerwartetes, nämlich die Pandemie, Corona-Meldung, die ersten aus China rüber und hat sich ja dann sehr schnell bei uns auch verbreitet. Und da sind ja wirklich, weil das überhaupt nicht einzuschätzen war, was das für Auswirkungen haben würde auf die Volkswirtschaft, sind auch unsere Aktien ja in kurzer Zeit um mehr als 30%, ich glaube, es waren fast 40% dann eingebrochen in wenigen Wochen. Das muss man einfach mal festhalten, sowas gibt es. Also die Bewertung, ob Aktien teuer sind oder teuer erscheinen, das sagt nichts darüber aus, ob so ein Rückschlag droht. Dennoch muss man jetzt zugestehen, wenn man jetzt so einen sehr langfristigen historischen Vergleich macht, 100 Jahre kann man da heranziehen, dann wirken viele Aktienmärkte teuer. Teuer heißt in dem Fall, gemessen dafür, wie viel mal der Jahresgewinn der Unternehmen stecken im Durchschnitt in dem Index Dow Jones, S&P 500 oder Nasdaq drin oder wie viel mal der durchschnittliche Umsatz der Unternehmen, Buchwerte, wie viel mal zahle ich den Buchwert im Schnitt, wenn ich eine Aktie kaufe. Also das sind natürlich schon Kriterien, die man beachten sollte. Und all diese Indikatoren, die deuten darauf hin, dass amerikanische Aktien teuer sind. Europäische Aktien sind so mittelbewertet in diesem, sagen wir mal, umfassenden Schnitt. Allerdings muss dann schon wieder schauen, amerikanische Aktien sind ja häufig Technologiewerte. Und Technologiewerte, die stehen ja für ein enormes Wachstum. Also wenn du dir anschaust, was Nvidia, dieser Chiphersteller, geschafft hat an Wachstumsraten, wo dann teilweise in einem Quartal 70% Umsatz dazu gekommen ist. Das geht nicht in jedem Quartal, aber das, ne, wenn man so über die Jahre schaut, hat, glaube ich, Nvidia so ein Drittel seinen Umsatz und den Gewinn sogar noch stärker gesteigert pro Jahr. Also das sind schon fantastische Raten. Und schnell wachsende Unternehmen, die hoch profitabel sind, die dürfen auch höher bewertet sein. Und weil es heute in den amerikanischen Indizes viele Technologieaktien gibt, anders als zum Beispiel noch in den 70er Jahren, dürfen die Aktienmärkte auch hoch bewertet sind, dürfen teuer erscheinen. Und wie gesagt, die nackten Prozentzahlen, wie stark ein Markt, ein Index zugelegt hat, das sagt noch nichts darüber aus, ob Aktien teuer sind. Aber klar, man muss das beobachten. Es sind definitiv nicht die gleichen Exzesse wie im Jahr 2000, weil damals hast du halt viel Geld für eine Aktie bezahlt, dessen Unternehmen gar keinen Gewinn gemacht hat, sondern das war Hoffnung, ne? Das war Wunschdenken teilweise. Heute zahlst du halt einen hohen Preis für ein Unternehmen wie Apple oder Microsoft, Nvidia, Meta, Facebook oder Alphabet, Google. Die machen Milliardengewinne. Also manche dieser Technologieunternehmen, die erzielen ja in einem Quartal, in einem 3-Monats-Zeitraum zig Milliarden Gewinn. Und das muss man halt auch in der Relation sehen. Also man zahlt viel, aber man hat auch einen enormen Gewinn, der dahinter steht. Und man bezahlt jetzt nicht die Luftnummern, sondern eher Geschäftsmodelle, die einfach auf Expansionskurs sind.
Ja, das glaube ich, ist auch der Unterschied. Aber du hast ja schon gesagt, also ich glaube, so Indexfonds ist nicht verkehrt. Aber gibt es da andere Anlageklassen, die sich da mit Aktien kombinieren lassen? Also Gold haben wir kurz angerissen, Bonds und ja, vielleicht auch Kryptowährung. Also was ist denn da so deine
Ansicht? Ja, jetzt wird es richtig spannend. Also das Faszinierende bei der Geldanlage ist, wenn du verschiedene Anlageklassen kombinierst in einem Portfolio, also wenn du praktisch dein Vermögen als eine Gesamtheit siehst. Das ist so ein bisschen wie Chemie, wenn du verschiedene Elemente kombinierst, da bekommst du halt etwas mit ganz neuen Eigenschaften. Also das sind halt diese Verbindungen, ne? Und tatsächlich ist es so, für die langfristige Geldanlage, für den Vermögensaufbau oder auch letztlich für deinen Ruhestand, ne, Altersvorsorge, ist Aktien die Anlageklasse Nummer eins. Einfach, weil du hast aus den Erfahrungen mittlerweile, kann man sagen, von 100 Jahren, mehr als 100 Jahren, diese höchste Rendite von allen Anlageklassen. Wie gesagt, 8% pro Jahr kannst du erzielen. Aber wenn du jetzt gerade der Rente, dem Ruhestand näher kommst, hast du natürlich die Kehrseite der Aktien, nämlich du hast ein riesiges Portfolio im Laufe der Jahrzehnte dir aufgebaut, das schwankt aber stark. Jetzt willst du aber als Rentner natürlich nicht jeden Morgen schauen, sind da 100.000 mehr oder weniger drin. Ne? Das ist ja, man muss sich immer vorstellen, einfach mal um das einzuordnen, wenn man den Gegenwert der gesetzlichen Rente ausrechnen würde, dann würde selbst ein Durchschnittsrentner würde letztlich 250.000 oder 300.000 Euro würde da in seinem Rentenportfolio sehen, nur dass das eben kein Kapital ist, sondern das sind Versprechungen, Anwartschaft. Ne? Wenn du aber selber deine Altersvorsorge aufbaust, dann hast du als Normalverdiener, da musst du nicht mal jetzt zu den Reichen gehören, du hast als Normalverdiener nach einem Arbeitsleben, wo du in Aktien investiert hast, locker 200, 250, 300.000. Das ist wirklich mit ganz normalen Sparraten von vielleicht 250 Euro im Monat ist das erreichbar. Du würdest aber dann einfach, um diese Schwankungen rauszunehmen, je näher die Rente rückt, würdest du auch einen Teil der Aktien dann schon mal verkaufen. Wie gesagt, muss gar nicht so viel sein, aber kleine Teile. Und die würdest du dann auch ergänzen durch Anleihen, das sind die Zinspapiere, die haben halt doch nochmal ihr Recht, einfach weil sie das Ganze stabiler machen. Und du kannst aus den Zinsen, kannst du halt regelmäßige Einnahmen auch noch generieren, ohne dass du Schwankungen hast. Und was eine ganz tolle Kombination ist, das kann man schön ausrechnen, wenn du Gold dazu nimmst. Gold ist ja eigentlich eine Versicherung oder zumindest halten das viele für eine Versicherung. Sie denken, wenn ich jetzt Gold habe, dann ist das nur für den extremen Notfall, dass irgendwas schief läuft in der Welt oder eine Absicherung gegen Hyperinflation oder Krisen. In Wirklichkeit war das in den vergangenen Jahrzehnten gar nicht mehr so. Also Gold hat auf Kriege gar nicht so reagiert. Gold ist auch gestiegen, wenn es keine hohe Inflation gab. Aber Gold hat halt mittlerweile eine, sagen wir mal, einen großen Interessenten, jemand, der daran interessiert ist, Gold zu halten. Das sind halt Staaten außerhalb der USA. Die wollen nicht mehr nur Dollar als Reserven haben, nicht mehr nur die amerikanische Währung als Reserve haben in ihrem Staatsschatz, sondern die wollen sich auch mit Gold absichern. Und weil es diese Käufe gibt von Staaten wie China oder Russland, aber auch Türkei und viele andere Staaten in den Schwellenländern, gibt es eine riesige Nachfrage nach Gold auf der Welt. Und das hat dazu geführt, dass der Goldpreis sich in den vergangenen 25 Jahren phänomenal entwickelt hat. Ist sogar, wenn man es jetzt so sieht, stärker gestiegen als der Aktienkurs, zumindest stärker als der DAX und der amerikanische S&P 500. Also Gold kannst du dazu nehmen, nicht nur als Versicherung, sondern auch als etwas, was von der Rendite sehr gut in ein Portfolio mit hineinpasst. Und jetzt kommt das Entscheidende. Gold hat auch noch eine wunderbare Eigenschaft, das korreliert nicht mit dem Aktienmarkt. Also korreliert heißt, das nimmt nicht die gleiche Richtung wie Aktien. Also wenn der DAX steigt, dann kannst du nicht sagen, das ist dann automatisch ein schwacher Tag für Gold oder wahrscheinlich wird dann Gold fallen. Umgekehrt, wenn der DAX fällt, heißt das keineswegs zwangsläufig, dass Gold steigt. Gold und der DAX, die haben die interessieren sich nicht füreinander. Die haben wenig miteinander zu tun. Und das ist aber gut, denn egal, ob ich mit steigenden Aktienmärkten rechne oder mit fallenden Aktienmärkten, Gold, das ist sozusagen aus eigener Kraft heraus eine interessante Anlageklasse. Und wenn ich das jetzt alles zusammennehme, Gold, Anleihen, so als Risikopuffer, als Sicherheitsbank und Aktien schließlich als Hauptkomponente, das ergibt letztlich das Depot mit den besten Eigenschaften.
Ja, und das Thema Krypto, also Bitcoin, ja. Ist das auch ernst zu nehmen oder eher so Alchemie?
Ja, viele bezeichnen Bitcoin vor allen Dingen als das Gold des 21. Jahrhunderts. Oder manche sagen auch Gold mit dem WLAN-Anschluss, weil es hat viele Eigenschaften mit dem gelben Metall gemein. Bitcoin ist ja letztlich eine Art Eintrag in einem Register, ein Kassenbuch, das im Internet hinterlegt ist, von allen Seiten ansteuerbar ist. Nur mit dem einen Unterschied, durch das Verfahren, durch praktisch die Programmierung, den Bitcoin-Algorithmus, kann dieses Kassenbuch niemals gefälscht werden. Deshalb wird es ja auch Kryptowährung genannt, weil es mit einem kryptografischen Verfahren gesichert ist. Also du kannst dieses Kassenbuch, wirst du niemals fälschen können. Es ist praktisch auf verschiedene Knoten verteilt, die sich gegenseitig überwachen, wenn man so will. Und dadurch kannst du Bitcoin niemals fälschen, wie du, wenn du jetzt kriminelle Energie hättest, könntest du einen Bankeintrag, du könntest den Kontostand eines Bankkontos fälschen. Du machst es nur deshalb nicht, weil du dann ins Gefängnis kommst, wenn du dabei erwischt wirst. Aber mit krimineller Energie könntest du nicht praktisch die Bitcoin-Blockchain, so heißt dieses Kassenbuch, könntest du nicht fälschen. Es geht einfach nicht. Da ist eine technische Sperre, die das dir unmöglich macht. Kann man auch nicht knacken. Vielleicht werden irgendwann mal Quantencomputer da ein Problem, aber auch dann könnte sich der Bitcoin-Algorithmus weiterentwickeln und könnte praktisch Hacking-Verfahren aus dem Quantencomputing irgendwie abwehren. Kurzum, Bitcoin ist etwas, es hat einerseits Eigenschaften wie etwas Digitales, es ist halt zu transferieren innerhalb von wenigen Minuten oder theoretisch sogar Sekunden über Smartphone, und es ist gleichzeitig wie eine physische Einheit, wie Gold zum Beispiel oder wie Bargeld. Du kannst es mit dir rumtragen, es kann nicht ohne weiteres manipuliert werden. Und die Menge der Bitcoins, die ist auch sehr stark begrenzt. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Es wird maximal 21 Millionen geben. Das heißt, der Bitcoin, der wird auch nicht einfach wie unser Geld bei der EZB oder bei den Banken auf Knopfdruck erzeugt. Das ist ja tatsächlich in unserem Geldsystem so. Geld wird erzeugt auf Knopfdruck. Und bei Bitcoin geht das nicht. Er wird also knapp bleiben. Es ist nur die Frage, ob die Nachfrage in den kommenden Jahrzehnten steigt. Dann könnte nämlich auch der Preis des Bitcoins noch ein ganz anderes Sphären hochschießen. Momentan sind es ja etwas so über 90.000 Euro pro Bitcoin. Und vor ein paar Jahren, da waren es nicht mal 10.000 Euro pro Bitcoin. Also der hat schon eine tolle Erfolgsgeschichte hinter sich. Ich persönlich finde, es ist etwas, was man durchaus mit hineinnehmen kann in ein Portfolio, weil es eben diese Eigenschaften hat. Es ist praktisch wie ein Wunder, dass sowas sich verbreitet hat auf der Welt, weil ja, um als wertvoll akzeptiert zu werden, bräuchtest du ja erstmal Eigenschaften. Bei Gold war das zum Beispiel, dass es nicht korrodiert, dass es gut teilbar ist, dass es halt sehr gut zu verarbeiten ist, weshalb man Schmuck und die ersten Münzen ja aus Gold oder einer Goldlegierung gemacht hat. Bei Bitcoin gab es ja keine Eigenschaften. Die Eigenschaft ist im Grunde, dass der Bitcoin knapp ist und begehrt. Aber um knapp und begehrt zu sein, begehrt vor allen Dingen, muss ja auch irgendwann mal ein Ansehen da sein, ein gewisses Interesse da sein. Und dass das aber gelungen ist mit dem Bitcoin, aus den Erfahrungen der Finanzkrise heraus, zeigt, dass da eine Nachfrage in der Welt nach Krypto da ist. Und Bitcoin hat sich mittlerweile, kann man das sagen, so etabliert, auch im amerikanischen Finanzwesen, dass er da ist, um zu bleiben.
Ja, also wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe irgendwann mal gelesen, es gibt weniger Bitcoin als Millionäre auf dieser Welt. Also es gibt, glaube ich, mehr als 21 Millionen Millionäre, aber nur 21 Millionen Bitcoins. Und ein paar davon liegen ja auf der Müllhalde oder weiß Gott wo, oder in Sachsen im Archiv beim Staat. Also mal gespannt, wie das so weitergeht. Vielleicht noch so ein letzter Punkt, über den wir sprechen. Also Aktienkultur in Deutschland nicht ganz so ausgeprägt. Jetzt Bundestagswahlen und was planen denn die Parteien für Anleger? Also, dass man das vielleicht ein bisschen attraktiver macht. Ich habe jetzt gesehen, die Linken, die wollen die Milliardäre verbieten, aber gibt es auch innovative oder konstruktive Modelle, um halt die Aktienkultur in Deutschland zu fördern?
Die gibt es, aber vielleicht mal noch ein Hoffnungswink. Es waren ja viele Menschen, man kann sagen, eine ganze Generation ja verbrannt für den Aktienmarkt nach den schlechten Erfahrungen mit der T-Aktie, Manfred Krug-Werbung und den vielen Verlusten, die viele Menschen da damals gemacht haben. Aber seit ungefähr 5 Jahren, in den vergangenen 5, 6 Jahren, da hat sich die Zahl der Aktionäre in Deutschland wieder deutlich erhöht. Man sieht, dass ganz viele neue Depots eröffnet werden. Es gibt die Neo-Broker jetzt, wo du auf deinem Handy ganz einfach Aktien handeln kannst für geringe Gebühren. Ich habe ja gesagt, teilweise zahlt man jetzt nur ein 1/20 an Kauf- und Verkaufsgebühren von dem, was ich damals berappen musste, als ich ein junger Mensch war. Also es hat sich da wirklich schon so ein Pflänzchen der Anlage- und Aktionärskultur in Deutschland gezeigt. Und deshalb ist es ganz interessant, wie jetzt im Bundestagswahlkampf die Parteien darauf reagiert haben. Tatsächlich, du hast es ja schon angesprochen, und wenn man sich das Programm anschaut, ist die Linke wirklich auf einem Kurs des Klassenkampfes. Also sie hat nicht nur praktisch angekündigt, dass sie die Milliardäre in Deutschland abschaffen wollen. Also die Linke hat tatsächlich als Programm ausgegeben, dass es in Deutschland keine Milliardäre mehr geben soll. Im Grunde keine reichen oder superreichen Menschen, egal wie man die jetzt ansieht. Aber das sind ja vielmals Unternehmer. Also Milliardäre, die sitzen ja nicht alle einfach nur auf ihrer Yacht, schlürfen Kaviar und Champagner, sondern viele haben einfach ein mittelständisches Unternehmen oder sind vielleicht auch beteiligt, arbeiten in dem Familienunternehmen auch häufig ja noch im Vorstand, sind da aktiv auf die eine oder andere Weise. Also es ist schon eine sehr merkwürdige Vorstellung, dass dieses Klassenkampfkonzept jetzt im Jahr 2025 plötzlich wieder auftaucht. Und das ist genau dieses Nullsummendenken, über das wir vorhin gesprochen haben, die Idee dahinter, man muss den Milliardären eben nur 75% zum Beispiel abnehmen von ihrem Vermögen. Das kann man dann umverteilen, Bildung, was weiß ich, Eisenbahn, was auch immer. Und dann geht es uns allen besser, weil ja die einen das gar nicht brauchen. In Wirklichkeit sind das ja praktisch nur Beteiligungen an Produktivkapital. Und wenn man jetzt den Millionären das Geld wegnimmt, müssten die Anteile verkaufen. Sie würden praktisch aus ihren eigenen Familienbetrieben herausgedrängt. Sie hätten aber auch vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, gar keinen Anreiz mehr, in Deutschland zu investieren. Denn wenn ich von vornherein weiß, dass ich bestraft werde, wenn ich investiere in Deutschland, wenn ich Risiko eingehe, dann lasse ich das von Anfang an. Es gibt nämlich genügend Standorte auf der Welt, wo das nicht in dieser Weise bestraft wird. Also das muss man einfach schon mal sagen zu dieser Idee, dass man praktisch, dass es den vielen besser geht, wenn man nur diese ganz wenigen Milliardäre um das bisschen Milliardenvermögen bringt, was sie ja sowieso nicht brauchen. Denn klar, also wenn man jetzt rein die Zahl sieht, ist es unsinnig. Du kannst dir für 2 Milliarden nicht mehr, sagen wir mal, Essen kaufen als für 200.000. Ne? Das ist schon klar, nur das ökonomische Denken dahinter ist einfach total krumm, weil du würdest es rausschneiden aus dem Wirtschaftskreislauf. Das ist jetzt das eine Extrem. Die SPD, muss ich sagen, die hat in ihrem Wahlprogramm ja das Fehlanzeige. Also die hat einfach diese neue Aktionärskultur, die gesamte Idee, dass du auch privat vorsorgen kannst, gar nicht aufgegriffen, was mich letztlich wundert. Da steht nur was drin von einer neuen Steuer, die in Deutschland kommen soll, die Finanztransaktionssteuer, die genau diese Käufe und Verkäufe eben jetzt nochmal zusätzlich belasten würde. Und die Kapitalerträge, auf die fällt in Deutschland seit den Zeiten von dem SPD-Finanzminister Steinbrück, fällt jetzt die Abgeltungssteuer an, 25% plus Soli, also jeder Aktionär zahlt auf Dividenden und Kursgewinne auch nochmal Soli weiter. Da will die SPD jetzt auch ran und da Aktionärsgewinne höher besteuern. Ansonsten ist da wirklich nicht viel zu erkennen. Bei der AfD, bei der FDP, bei der Union und bei den Grünen gibt es Vorstöße in dem jeweiligen Parteiprogramm, was das aufgreift und sagt, wir müssen was tun, wir brauchen schon diese Säule, dass wir neben der gesetzlichen Rente und der Betriebsrente, die viele haben, auch noch eine private Vorsorge stärken. Nur unterscheiden sich die Konzepte, wie halt diese private Säule der Altersvorsorge gestärkt werden soll, erheblich.
Ja, also dann schauen wir mal, was bei rumkommt, ob die Aktionärskultur gestärkt wird. Daniel, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, also mit dir zu sprechen. Du warst ja vor kurzem in Saarbrücken auch zu Gast und da du ja auch sehr gerne, also die Saarländer kommen ja immer wieder gerne in die Heimat, kommst du ja sicherlich nochmal im Saarland, dann machen wir nochmal was gemeinsam mit dir. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich sage vielen Dank und bis bald.
Das kann ich nur erwidern. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auf sehr bald.
Ja, tschüss.
Michael im Gespräch mit Daniel Eckert über Aktien und unsere Altersvorsorge. Und wenn ihr weitere interessante und spannende Themen über Wirtschaftspolitik, über Geschichte im Saarland, über politische aktuelle Themen hören wollt, dann hört euch doch weitere Folgen an. Und wenn euch das gefällt, was ihr bei uns hört, im Podcast Politik auf den Punkt gebracht, dann bewertet uns, gebt uns ein paar Sterne, schreibt uns Feedback, schreibt uns einen Kommentar unter diese Folge. Wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, was ihr von diesem Podcast haltet. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.